Ja, heute gibt es einen Podcast, der ein bisschen schon länger in mir schmort und ich habe so einige Anfragen bekommen, einfach von euch. Es geht immer wieder um das Thema Malrechnen, wenn die Kinder eigentlich noch gar kein Mengenverständnis haben. Und ich finde das ein super spannendes Thema und das möchte ich heute in diesem Podcast mit euch besprechen. Ich habe mir da auch einige Gedanken zugemacht und freue mich jetzt riesig auf diese Folge. Ja, und ich glaube, ich brauche gar nicht mehr verraten, weil die meisten, ja, viele haben dieses Thema einfach auch schon mal gehabt, egal ob in der Lerntherapie oder als Eltern oder als Schüler, die in der Klasse sitzen oder natürlich auch als Schülerinnen. Und von daher gesehen, ja, lasst uns einfach mal loslegen. Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk. Mein Name ist Petra Rodenberg. Ich bin integrative Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach. Und ja, im Legatalk geht es immer um Themen rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Heute nochmal Dyskalkulie hatten wir auch schon beim letzten Mal, aber keine Angst, es werden auch wieder LRS-Themen kommen. Aber ich hatte jetzt einige Anfragen von Eltern, auch in der Facebook-Gruppe vor und E-Mails von euch, die sich dieses Thema gewünscht haben. Ja, Multiplikation oder Mal nehmen, wenn noch gar kein Mengenverständnis da ist. Was kann man tun? Was ist hilfreich? Wie kann die Schule vielleicht auch damit umgehen? Welche Tipps habe ich da für euch? Und dann wollen wir uns das einfach mal anschauen. Mir geht es ja so ein bisschen darum, überhaupt mal zu überlegen, was bedeutet das denn für das Kind und nicht, was bedeutet das für den Lehrplan. Das Mal neben im Lehrplan steht, weiß ich. Und dass Kinder das lernen müssen, weiß ich auch. Aber ich möchte euch gleich erstmal einen Einblick geben, was das denn bedeutet, wenn man ohne Mengenverständnis Mal nehmen lernen soll. Und ich werde euch dazu auch noch ein Modell vorstellen, das von Hans Ebli und wie man es auch in dem Förderprozess einfach anwenden kann. Aber jetzt nochmal, lasst uns nochmal ganz kurz zusammenfassen. In der Dyskalkulie haben wir nicht nur Schwierigkeiten mit den Grundrechenarten, also es geht nicht nur um Schwierigkeiten, die Kinder haben, wenn sie mal geteilt, Plus und Minus rechnen sollen. Weil es geht auch darum, dass Kinder überhaupt kein Mengenverständnis entwickeln. Die wissen eigentlich gar nicht, wie Mengen und Zahlen zusammengehören. Sie haben auch keine Struktur vom Zahlenraum. Sie können sich oft nicht vorstellen, wie unsere Zehnerbündel funktionieren. Und da, wenn ich keine Vorstellung, sage ich mal, vom Hunderterraum habe, wenn ich nicht weiß eigentlich, was der Hunderterraum ist, dann ist es ganz schwierig, in diesem Raum auch noch multiplizieren zu lernen. Und dann passiert nämlich Folgendes: Es werden Malreihen auswendig gelernt, was natürlich hilfreich ist, um ein Ergebnis hinzuschreiben, was aber nicht dauerhaft funktionieren wird. Und wenn ich fehlende Vorstellungen von Mengen habe, dann ist Rechnen einfach abstrakt und fehleranfällig. Und genau das wollen wir eigentlich vermeiden. Stell dir mal vor, du sollst ein Gedicht lernen in einer fremden Sprache, ohne dass du die Wörter kennst. Da fällt mir eine Story ein. Da ging es um den Abschied unseres Klassenlehrers nach der Klasse 4. Ging auch unser Klassenlehrer in Rente. Wir waren seine letzte Klasse in der Grundschule gewesen und wir durften somit an dieser Feier auch teilnehmen und mitgestalten. Als ich in der Grundschule war, war Englisch in der Grundschule noch kein Thema. Wir sollten aber zum Abschied das Lied My Bonnie is Over the Ocean singen. Wir haben auch alle brav dieses Lied gesungen. Allerdings hatten wir keine Ahnung, was wir überhaupt von uns geben. Es wurden einfach Zeile für Zeile auswendig gelernt. Ich denke, wir werden es nicht mal richtig ausgesprochen haben. Und ob jemand, der Englisch spricht, verstanden hätte, was wir da singen, weiß ich auch nicht. Aber so ungefähr stelle ich mir das vor, wenn ich multiplizieren lernen soll, aber keine Ahnung vom Zahlenraum habe. Ich sage jetzt mal ein englisches Wort, Dog. Wahrscheinlich hast du sofort ein Bild im Kopf, weißt auch, dass das Wort Hund heißt und es bildet sich, kommt aber auch dieses Bild eines Hundes. Cat. Wahrscheinlich genau das Gleiche. Ich habe auch die zwei Wörter rausgesucht, weil es waren tatsächlich meine zwei ersten Wörter im Englischunterricht. Und unsere Englischlehrerin brachte damals einen Stoffhund, eine Stoffkatze mit und zeigte immer wieder auf diese Figuren und auf diese Tierchen und sagte die dazugehörigen Namen. Es bahnte sich sofort ein Bild und das Wort miteinander. Komischerweise sehe ich heute noch diese Stofftiere von mir, auch wenn ich den Hund auf andere Hunde natürlich übertragen kann. Sag ich mal ein anderes Bild, ein anderes Wort, Torch. Ich weiß nicht, ob bei allen gleich das Bild, was dazugehört, kommt oder das Wort. Es ist eine kleine Taschenlampe, es kann auch eine Fackel sein. Aber die Frage ist, das ist ein Wort, was nicht so häufig ist. Wir nutzen es nicht so oft. Im Amerikanischen wird es auch oft als Flashlight genutzt. Von daher gesehen ist es halt ein Wort und ich weiß vielleicht gerade die Bedeutung nicht. Steht in einem Text. Und vielleicht kann ich aber aus dem Text entnehmen, weil ich jetzt verstehe, dass ich damit etwas leuchten soll, steht in dem Satz, okay, und dann kommt mir schon so der Gedanke, ich kann also aus dem Text interpretieren, was da ist. Was das jetzt mit Rechnen zu tun hat, stell dir mal vor, du hast zu dem Wort 4 kein Bild. Das heißt, du weißt nicht, welche Menge sich dahinter versteckt. Also vielleicht die Torch für einige von euch oder für jemanden, der eben ein englisches Wort nicht kennt. So habe ich jetzt das Wort 4. Ich weiß, was es ist. Ich müsste aber zählen, weil ich nicht auf Anhieb weiß, wie viele Plättchen, wie viele Wendeplättchen, wie viele Katzen, wie viele Hunde sich dahinter verbergen. Ich habe vielleicht noch das Symbol im Kopf, also das Symbol für die 4, die arabische Ziffer. Aber die Menge, die habe ich nicht als Bild. Das heißt, ich kann überhaupt erstmal nicht entscheiden, was ist 4. Jetzt soll ich mit dieser 4 mal nehmen. Vielleicht soll ich die 4 sogar mit sich selber multiplizieren. 4 mal 4 oder ich soll 2 mal 4 rechnen. Gehen wir nochmal auf unsere Taschenlampe zurück. Da konnte ich mir vielleicht aus dem Satz erschließen, was ich damit machen soll oder was das Wort bedeutet, weil ich sollte damit leuchten. Jetzt weiß ich aber gar nicht, was mal nehmen bedeutet. Ich habe keine Vorstellung, was mal nehmen eigentlich ist und ich habe keine Vorstellung, was sich hinter der 4 verbirgt. Dann wird es schon schwierig, außer auswendig gelernt, diese Aufgabe zu bewältigen. Auch wenn wir vielleicht denken, mein Gott, 2 mal 4 ist doch Babykram. Das heißt, ich weiß vielleicht, dass es was mit Plus zu tun hat und ich fange dann an, Plus zu rechnen. Schon mal immerhin etwas in die erste Richtung. Aber wenn ich jetzt anfange, die Malreihen auswendig zu lernen, dann verschlimmert sich eigentlich die Problematik, weil ich lerne das ganz, ganz fest, weil es ist jetzt die Viererreihe dran oder die Fünferreihe und die lerne ich jetzt einfach auswendig. Die kann ich ja dann aufsagen, wie ich auch My Bonnie is Over the Ocean aufsagen konnte. Ohne Verständnis. Manchmal wird es schon schwierig, wenn ich sie nicht mehr in der Reihenfolge aufsage. 3 Wochen später ist alles wieder vergessen. Und dann kommen Eltern auch und sagen zu mir, also eigentlich konnte er die Malreihe, aber jetzt ist alles wieder weg. Es ist alles wieder weg, weil es auswendig gelernt war, weil nicht immer alle Malreihen permanent gleich genutzt werden und weil das Kind keine Möglichkeit hat, über verstehendes Rechnen jetzt herauszufinden, was das Ganze denn bedeutet. Und da möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen und da möchte ich euch dieses Modell von Hans Ebli, von dem ich gerade gesprochen habe, nochmal näher bringen. Er hat ein Modell entwickelt, das sich über 4 Ebenen erstreckt. Die erste Ebene ist die handlungsorientierte Ebene. Das heißt, ich fasse Dinge an, ich arbeite mit ihnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, was die 4 noch gar nicht verstanden hat, was nicht weiß, welche Menge sich hinter der 4 verbirgt. Dann wäre eine Möglichkeit, einem Kind zum Beispiel ein Ziffernkärtchen zu geben mit der 4 und es ganz viele unterschiedliche Objekte immer wieder 4-mal in der Anzahl 4 daneben zu legen zu lassen. Oder ich bereite unterschiedliche kleine Schälchen oder sonstigen immer mit dem Objekt 4 vor und lasse das Kind das Ziffernkärtchen daran legen. Also immer wieder die 4 mit der Menge 4 kombinieren zum Beispiel. Danach geht es in die bildliche Ebene. Das heißt, ich entwickle ein Bild, eine Vorstellung davon. Das heißt, ich könnte am Anfang mir dieses Bild auch noch aufmalen, um es zu erleichtern. Aber ich möchte, dass dieses Bild im Kopf entsteht, was zu 4 gehört. Und erst dann kommt das, was wir die symbolische Ebene hier nennen. Das heißt, das sind unsere Ziffern und Rechenzeichen. Also erst muss ich das Ganze handelnd erfassen, dann muss ich es mir vorstellen können und das sollte ich dann in Rechenzeichen übersetzen. Wenn ich das gemacht habe, dann kommt der vierte Schritt, automatisieren, das Auswendiglernen der Malreihen. Aber die vorherigen Schritte, die müssen vorher passieren, wenn ich nicht nur leere Worthülsen auswendig lernen soll. Und ich erlebe sehr oft, dass Kindern auf der symbolischen Ebene Aufgaben gegeben werden, 4x3, 4x2, dann kriegen sie Material und dann sollen sie das legen. Der Weg wäre ein umgekehrter. Das Kind sollte erstmal die Vorstellung entwickeln, sollte über die Aufgabe sprechen, sollte die Aufgabe legen und dann in der Lage sein, sie in die Symbole zu übersetzen, weil dann hat es, ja, dann steht hinter den Symbolen etwas und dann kann ich anfangen, auswendig zu lernen. Das heißt, jetzt mal bezogen auf das Thema Mengen, was kann ich überhaupt tun, damit ein Kind Mengen begreift? Ich hatte es schon gesagt, ich kann ganz viele Altersmaterialien nehmen, das kann ich auch zu Hause immer wieder tun und ich kann mir auch eine Ziffer zumindest mal im Raum 1 bis 5 jeden Tag etwas vornehmen. Die 1 mit der Menge 1, das wird fast allen Kindern noch gelingen. Auch, dass eine 0 nichts bedeutet, ist, dass da nichts hintersteht. Das mag jetzt für uns vielleicht schwierig klingen oder ganz einfach klingen und zu denken, das müssen wir doch nicht noch extra erwähnen. Auch das sollte wirklich gesichert sein. Aber ich sollte einfach Mengen zumindest mal im Raum bis 4 begriffen haben und dann anfangen, auch den Zahlenraum zu strukturieren. Das heißt, okay, 5 und dann lege ich zum Beispiel einen etwas weiter weg. Ich kann den Fünferstrich einführen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ich im Alltag anfangen kann, den Zahlenraum zu strukturieren. Erst bis 10, dann verstehen, was ein Zehner ist. Da gibt es auch eine ganz gute Podcast-Folge zu unserem Zehner-System. Aber ich muss erst die Mengen begreifen und den Zahlenraum verstanden haben. Und dann kann ich anfangen, in diesem Raum zu multiplizieren. Und dann kommt immer wieder der berühmte Zahlenstrahl. Ein Zahlenstrahl und die Orientierung am Zahlenstrahl ist wichtig. Es ist aber keine Orientierung in der Menge. Das heißt, wenn ich einem Kind einen Zahlenstrahl hinklebe und sage 5 und jetzt tu mal 3 dazu und dann nehmen wir wieder 2 weg, dann wird das Kind raufzählen und runterzählen. Das ist nicht hilfreich. Wir wollen ja weg vom Zählenden rechnen. Also besser ist an der Stelle handeln mit konkreten Mengen. Und auch im Unterricht, wenn ein Kind den Zahlenraum bis 10 noch nicht beherrscht, also man kann immer gut auch im Zahlenraum bis 20 relativ zügig arbeiten, vor allen Dingen, wenn ich auch nochmal auf der Ebene arbeite, wo ich handlungsorientiert arbeite, wo ich eben nicht anfange, Rechenaufgaben in Material zu übersetzen, sondern erstmal nur mit Material aufarbeite, das in eine Vorstellung umsetze und später in die Symbolik. Das heißt, erstmal in kleineren Zahlenraum üben und dann natürlich mit Material arbeiten, dieses Arbeiten mit Material in Symbole umzusetzen und dann erst anfangen, auch natürlich Faktenwissen zu automatisieren, dass es schneller wird. Das heißt, gerade wenn es jetzt um die Multiplikation geht, dann müssten wir mehrere Dinge können. Ich muss erstmal wissen, gehen wir doch einfach mal auf die Übung 3 mal 4. Das heißt, zunächst mal muss ich wissen, was bedeutet eine Menge von 4? Denn die Aufgabe 3 mal 4 bedeutet ja, ich soll die Menge 4 dreimal zusammenrechnen, um es mal ganz klar zu sagen. Also man könnte auch sagen, es ist Addition für Faule, wenn man es mal so rechnen sagen möchte. Aber jetzt überlegen wir mal. Ich muss also erstmal wissen, was verbirgt sich hinter der Menge 4. Okay, das haben wir jetzt vielleicht geschafft zu bahnen. Und das Kind weiß, okay, hinter der 4 verbirgen sie immer 4 Gegenstände. Es könnten jetzt ja auch 4 Wendeplättchen sein. So, was bedeutet jetzt 3 mal 4? Ah, ich soll die 4, die ich habe, bedeutet, soll ich also 3-mal dahinlegen. Ich könnte jetzt eine Aufgabe machen. Es kommen 3 Kinder und alle 3 Kinder haben jeweils 4 Murmeln und oder alle 3 Kinder haben von mir aus auch 4 Wendeplättchen oder 4 Schokoladenstückchen und die legen sie jetzt mal zusammen. Dann habe ich meine 3-mal-4 dort liegen. Und das kann ich natürlich auch mit einem Multiplikationsbrett später machen, aber erstmal sollte verstanden sein, es bedeutet, okay, ich habe die Menge 4, ich habe die 4, ich kenne jetzt die Menge, die hinter der 4 steht und die lege ich 3-mal hier hin. Und das kann ich dann übersetzen in meine Symbole 3-mal-4. Und dann komme ich auf das Ergebnis. Und dann, wenn ich das verstanden habe, dann fange ich an, die Malreihen auswendig zu lernen, damit das auch fix geht. Aber bitte erst dann. Und dann kommt natürlich die Frage, jetzt haben wir ein Kind, das kann noch nicht, das hat das Mengenverständnis nicht entwickelt. Das fängt jetzt an, es hat jetzt eine Dyskalkulie-Diagnostik, es fängt eine Lerntherapie an, es fängt an der Menge zu arbeiten, soll jetzt aber für die Schule mal rein auswendig zu lernen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig ist, dass wir da sehr viel Verwirrung stiften und dass es viel angebrachter wäre, dem Kind jetzt ein Stückchen Zeit zu geben, indem man sagt, okay, das Kind kann jetzt den Zahlenraum bis 100 in der Lerntherapie festigen und hier kann es im Sinne auf, ihr erinnert euch an die vier Ebenen, hier darf es handlungsorientiert machen. Ich schaffe es eben, Aufgaben zu stellen, die weg sind von Symbolen, die das Kind handlungsorientiert machen kann. Und so kann es zumindest schon mal auf der Handlungsebene erfahren, was passiert. Aber es fängt nicht an, etwas auswendig zu lernen, von dem es überhaupt kein Verständnis hat und das es doch wieder vergisst. Und wo wir ganz viel Arbeitszeit reinstecken, die das Kind an der Stelle deutlich besser nutzen könnte, um sein Zahlenverständnis aufzubauen. Und hier möchte ich besonders Eltern, Lernkräfte und Lerntherapeuten ermuntern, einfach gemeinsam an einem Strang zu ziehen und zu überlegen, okay, wie viel kann ich denn im Rahmen des Nachteilsausgleichs, ich weiß, das ist bei Dyskalkulie manchmal schwierig, aber inwieweit kann ich meine pädagogische Freiheit hier strecken, um erstmal zu sagen, okay, das Kind erfasst jetzt erstmal den Zahlenraum bis 100, denn wenn der da ist, dann ist es natürlich viel einfacher, hinterher auch multiplizieren zu lernen. Und ja, das ist das, was ich heute zum Thema Multiplizieren und Multiplizieren ohne Mengenverständnis mal loswerden musste. Wir brauchen dabei Verständnis, wir brauchen dabei Geduld. Ich bin der Überzeugung, dass die meisten Kinder das lernen können, aber je mehr wir sie am Anfang, ich sage es jetzt mal trocken, überfahren und in Dinge reinzwängen, die sie noch gar nicht verstanden haben, umso schwieriger wird es dauerhaft, eine solide Beziehung zur Mathematik und zum Rechnen aufzubauen. Denn wenn es immer nur mit Frust und mit Druck verbunden ist, dann werde ich ja vielleicht nie ein Zahlenfreund werden. Also Multiplikation braucht ein solides Mengen- und Zahlverständnis und guckt euch gerne die alten Episoden dazu an oder hört sie euch an. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder zugehört habt. Würde mich riesig freuen, wenn ihr einfach mir schreibt, was ihr euch wünscht an Themen oder wie euch die Folge gefallen hat und sagt dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!